Viele Menschen sehnen sich nach einem gerechteren, friedlicheren Leben, bleiben aber bei religiösen Vorstellungen oder moralischen Idealen stehen. Jesus beginnt seine Königreichsbotschaft nicht mit Forderungen an das äußere Verhalten, sondern mit tiefen Zusagen für unser Inneres. Er zeigt, dass das Königreich der Himmel nicht zuerst ein zukünftiges System oder ein äußerer Zustand ist, sondern die Königsherrschaft Gottes, die in unserem Geist beginnt, unser Herz umgestaltet und bis in unseren Alltag hinein sichtbar wird, selbst in Tränen, Verzicht und Verfolgung. Der König mit seinem Königreich in unserem Geist. Jesus beginnt seine Verfassung des Königreichs der Himmel mit einem Wort, das ganz nach innen zielt: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Damit verschiebt er die Erwartung von einem äußerlich kommenden Reich zu einer gegenwärtigen, inneren Wirklichkeit. Unser Denken, unser begrifflicher Apparat ist dabei nicht ohne Bedeutung, aber er ist nicht der Ort des Königreichs. Der Verstand ist wie ein Tor, durch ihn hindurch kommt die Botschaft des Evangeliums zu uns, durch ihn wird unser Blick für Gottes Herrschaft geöffnet. Doch empfangen, bergen und tragen können wir den König und sein Reich nur in einem tieferen Organ, in unserem Geist. Jesus sagt, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. In dieser Geburt öffnet sich nicht nur ein neues Kapitel, sondern ein neuer Innenraum, in dem der König selbst Wohnung nimmt. Wenn sich unser Sinn zuwendet, öffnet sich für uns ein Tor, durch das wir in das Reich hineingehen können und durch das das Reich in uns hineinkommen kann. Der Sinn ist weder der Empfänger noch die innere Kammer, sondern das Tor. Der Empfänger, die innere Kammer, ist unser Geist. Unser Sinn ist also das Tor, und unser Geist ist die innere Kammer. Arm im Geist zu sein heißt darum mehr als demütige Gefühle zu haben. Es bezeichnet eine innere Entleerung von religiösen Konzepten, philosophischen Systemen und selbstgemachten Sicherheiten. Wo der Mensch sich innerlich vollgestellt hat mit eigenen Vorstellungen über Gott, ist für den König kaum Platz. Der Geist, von all dem entlastet, wird zur stillen Kammer, in die Christus als lebensspendender Geist einzieht. So wird das Königreich der Himmel nicht erst eine ferne Hoffnung, sondern eine gegenwärtige Herrschaft im Verborgenen, der König, der Retter und das Leben wohnen als eine Person in unserem Geist und beginnen, unsere Gedanken, Motive und Entscheidungen von innen her zu durchdringen. Denn siehe, das Königreich Gottes ist mitten unter euch, heißt es. Wer arm im Geist wird, erfährt diese Nähe ganz persönlich. Die Spannung bleibt. Die volle Offenbarwerdung des Reiches steht noch aus, aber seine Wirklichkeit ist schon jetzt in uns. Darin liegt Trost und Ansporn zugleich, wir sind nicht auf uns selbst zurückgeworfen, sondern tragen im eigenen Inneren den König, dessen leise Herrschaft uns Schritt für Schritt in seine Freiheit hineinführt. Wo der König so in unserem Geist regiert, bekommt auch unser Verstand eine neue Aufgabe. Er bleibt das Tor, aber ein Tor, das sich immer wieder bewusst dem Wort öffnet, damit das, was wir hören und verstehen, vom Geist aufgenommen und bewahrt werden kann. Das Leben im Königreich der Himmel ist nicht antiintellektuell, doch es weigert sich, den Verstand zum Thron zu machen. Die eigentliche Regierung liegt tiefer. Wenn wir lernen, unsere festgefahrenen Meinungen loszulassen und unsere inneren Räume für Christus zu öffnen, wächst ein stilles Bewusstsein, das Reich ist nicht nur Thema unseres Denkens, sondern Atmosphäre unseres Lebens. Daraus erwächst eine leise, aber tragfähige Zuversicht, die innere Herrschaft des Königs wird uns auch durch die Spannungen und Widerstände der Gegenwart tragen, bis die Wirklichkeit, die heute verborgen in unserem Geist lebt, einmal sichtbar über alles aufgehen wird. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Die Armut im Geist ist ein fortlaufender Weg, immer wieder innerlich leer zu werden, damit Christus Neuraum gewinnen kann. In der Stille, im Hören auf sein Wort, im ehrlichen Eingeständnis der eigenen Begrenztheit wird unser Geist zu der Kammer, in der das Königreich der Himmel jetzt schon Gestalt annimmt. Wer sich so vom König im Innern regieren lässt, macht die Erfahrung, dass Hoffnung nicht aus der äußeren Lage, sondern aus der verborgenen Gegenwart des Königs inmitten dieser Lage erwächst. Getröstete Trauernde und sanfte Erben der Erde. Wer den König in seinem Geist trägt, bleibt nicht unberührt von der Wirklichkeit dieser Welt. Die Seligpreisung "Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden" öffnet einen Blick in das Herz Gottes. Es geht nicht um ein allgemeines, selbstbezogenes Klagen, sondern um ein Trauern, das aus der Gemeinschaft mit dem König erwächst. Je mehr sein Geist unser Inneres erfüllt, desto klarer sehen wir, wie sehr Gottes Name verachtet, Christus verworfen, der Heilige Geist gehemmt und die Gemeinde verwundet wird. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem, der böse ist. Wer dieses Wissen nicht nur im Kopf trägt, sondern im Licht des Königs empfindet, beginnt über die Entstellung von Gottes Schöpfung, über die Macht der Sünde, über die eigene Mitverstrickung zu trauern. Wenn wir jedoch eine Zeit lang beten und unser Geist mit dem König und dem Königreich erfüllt ist, beginnen wir, über die negative Situation der heutigen Zeit zu trauern. Die gesamte Lage der Welt ist im Blick auf Gottes Ökonomie negativ. Satan, die Sünde, das Selbst, die Finsternis und die Weltlichkeit beherrschen alle Menschen auf der Erde. Gottes Herrlichkeit wird verhöhnt, Christus wird verworfen, der Heilige Geist wird gehemmt, die Gemeinde liegt verwüstet da, das Selbst ist verdorben und die ganze Welt ist böse. Deshalb möchte Gott, dass wir über eine solche Situation trauern. Dieses Trauern ist jedoch nicht hoffnungslos. Es ist die Resonanz eines Herzens, das mit Gottes eigenem Schmerz in Berührung kommt. Darum verheißt Jesus Trost gerade den Trauernden. Dieser Trost besteht nicht nur in einer gefühlten Erleichterung, sondern in Einsicht in Gottes Handeln und in der Gewissheit seiner kommenden Herrschaft. Wenn die Stimmen im Himmel ausrufen, das Königreich der Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird in Ewigkeit regieren, dann ist das die Vollendung dessen, was wir jetzt im Geist betrauern und erhoffen. In der Spannung zwischen diesen beiden Polen, dem Schmerz über die Gegenwart und der Gewissheit der Zukunft, reift ein Glaube, der nicht zynisch wird, sondern wach und empfänglich bleibt für Gottes Wege. Aus diesen geistlichen Trauern wächst Sanftmut. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Sanftmut ist weder Schwäche noch bloße Konfliktscheu, sondern die Kraft, Unrecht um Jesu Willen zu tragen, ohne zurückzuschlagen. Wer gelernt hat, mit Gott über die Weltlage zu weinen, muss sie nicht mit den Mitteln dieser Welt verteidigen oder erobern. Die Erde wird nicht durch Aggression gewonnen, sondern dem Sanftmütigen zugesprochen. Im Licht des Königreichs ist das eine Umkehr aller Maßstäbe, der heute bereit ist zu tragen statt zu herrschen, wird im kommenden Zeitalter Anteil an der von Christus zurückeroberten Erde haben. Das macht die Sanftmut nicht zum moralischen Ideal, sondern zur Frucht der inneren Herrschaft des Königs und zugleich zur Keimform einer kommenden Welt, in der seine Sanftmut die Atmosphäre der ganzen Schöpfung sein wird. So werden Trauer und Sanftmut zu einem Weg, auf dem das verborgene Königreich der Himmel in uns Gestalt gewinnt. Das Herz, das Gottes Schmerz kennt und sich seiner Zukunft gewiss ist, verliert den Drang, sich selbst durchzusetzen. Es lernt, mit dem König zu tragen und auf seine Zeit zu warten. In dieser Haltung liegt eine tiefe Ermutigung, kein Tränenweg vor Gott ist vergeblich und keine Sanftmut um Christi Willen bleibt ohne Antwort. Der Trost des Königs beginnt schon jetzt, unsere Sicht zu klären, und er wird einmal vollendet werden, wenn die Sanftmütigen das empfangen, was ihnen heute in der Nachfolge zugesprochen ist, eine erneuerte Erde unter der sichtbaren Herrschaft ihres Königs. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Gottgemäße Trauer und Sanftmut öffnen einen Raum, in dem der König seine Art in uns formen kann. Wer lernt, die Welt und sich selbst im Licht seines Kreuzes zu sehen, wird nicht bitter, sondern weich und tragfähig. Aus dieser inneren Gestalt erwächst die Kraft, Unrecht nicht zu vergelten und dennoch nicht zu resignieren. Die Verheißung, getröstet zu werden und die Erde zu erben, trägt durch, wenn Leid und Widerstand sich häufen, sie bindet das jetzt an die kommende Herrlichkeit des Königreichs und lässt den Weg der Sanftmut zu einem Weg der Hoffnung werden. Überragende Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Reinheit für die himmlische Belohnung. Mit der vierten Seligpreisung führt Jesus den Blick noch tiefer in das Innere seines Volkes, glückselig die nach der Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden, denn sie werden gesättigt werden. Die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, erschöpft sich nicht in korrekt erfüllten Vorschriften. Sie reicht hinein bis in Gedanken, Motive und verborgene Haltungen und übertrifft damit die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Im Kern geht es um Christus selbst, der unsere Gerechtigkeit ist. Wer nach dieser Gerechtigkeit hungert, begehrt nicht primär eine bessere Leistungsbilanz, sondern ein Leben, in dem der König in jedem Bereich Raum gewinnt. Die Sättigung, die verheißen ist, besteht darin, dass Gott uns mit Christus erfüllt, bis seine Gesinnung unser Inneres prägt. So wird die Wirklichkeit des Königreichs der Himmel in uns konkret, heute schon in der Gemeinde, während wir zugleich auf die zukünftige Offenbarwerdung warten. Einerseits ist das Königreich der Himmel unser, andererseits werden wir in das Königreich der Himmel eingehen. Wenn wir arm im Geist sind, ist die Wirklichkeit des Königreichs der Himmel heute unser. Doch wir müssen noch in die Offenbarwerdung des Königreichs der Himmel eingehen. Denke an die zwei Aspekte des Königreichs der Himmel, die Wirklichkeit in der Gemeinde heute und die Offenbarwerdung im oberen Teil des tausendjährigen Reiches in der Zukunft. Aus diesem inneren Hunger erwächst eine Haltung, die streng gegen sich selbst, aber barmherzig gegenüber anderen ist. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wer die eigene Bedürftigkeit kennt und sich von der Gnade Gottes getragen weiß, verliert die Härte in der Beurteilung der anderen. Jakobus schreibt, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. In der Perspektive des Königreichs ist Barmherzigkeit nicht Nachgiebigkeit gegenüber der Sünde, sondern die Bereitschaft, Menschen nicht auf ihre Schuld festzulegen, weil man weiß, wie oft Gott selbst unsere Schuld zugedeckt hat. Diese Haltung reicht bis an den Richterstuhl Christi, wie wir heute barmherzig sind, so werden wir dort Barmherzigkeit empfangen. Zugleich ruft der König zu einer ungeteilten Innerlichkeit, glückselig die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Reinheit des Herzens meint nicht Fehlerlosigkeit, sondern ein Herz, das keinen zweiten Mittelpunkt neben Gott duldet. Ein geteiltes Herz kann äußerlich korrekt leben, bleibt aber innerlich zerstreut. Ein reines Herz dagegen ist wie guter Boden, in dem Christus wachsen kann. In einem solchen Herzen beginnt sich zu erfüllen, was der Hebräerbrief verheißt, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Dieses Schauen ist zunächst ein inneres Wahrnehmen, ein feines Empfinden für Gottes Gegenwart inmitten des Alltags, in der kommenden Offenbarwerdung des Reiches wird es zur offenen Anschauung seiner Herrlichkeit werden. Schließlich wird, wer so innerlich durch Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Reinheit geprägt ist, zu einem Werkzeug des Friedens und ist bereit, um der Gerechtigkeit und um Christi willen zu leiden. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Friedensstifter sind Menschen, die den Frieden Gottes nicht nur genießen, sondern ihn in konfliktreiche Situationen hineintragen, ohne die Wahrheit preiszugeben. Oft ruft genau das Widerstand hervor. Die Apostel erfuhren, dass Treue zu Christus zu Verachtung und Verfolgung führen kann, und doch heißt es von ihnen, sie gingen aus der Gegenwart des Synedriums weg, voll Freude, dass sie für würdig erachtet worden waren, um des Namens willen verächtlich behandelt zu werden. In dieser Freude spiegelt sich die Verheißung wider, die Jesus an die Verfolgten knüpft, nicht nur jetzt die Wirklichkeit des Königreichs zu besitzen, sondern in der Zukunft eine große Belohnung in den Himmeln zu empfangen. Glückselig die nach der Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Die überragende Gerechtigkeit des Königreichs beginnt nicht bei äußerer Perfektion, sondern bei einem Herzen, das hungert, barmherzig wird und sich von Nebenzentren reinigen lässt. Wo Christus so Raum gewinnt, entsteht eine stille Bereitschaft, Frieden zu stiften und auch die Kosten der Nachfolge nicht zu scheuen. Die Zusage seiner himmlischen Belohnung verwandelt den Druck der Gegenwart in Saat für die Zukunft, was heute unter Tränen und Missverständnissen wächst, wird einmal als Frucht in der Offenbarwerdung des Königreichs aufgehen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.